Wir wollen uns nun der Israel-Frage zuwenden. Dazu hören wir jeweils einige Passagen aus der Kassette von A. Mauerhofer, welche ich vor einigen Tagen in der Eisenbahn von einem jungen Mann bekam. A. Mauerhofer erwähnt auf seiner Kassette über Israel 5 Texte über diese Frage. 2 aus dem Neuen und 3 aus dem Alten Testament. Diese 5 für ihn grundlegenden Texte wollen wir etwas näher unter die Lupe nehmen. Die Kassette von A. Mauerhofer wirft zwar noch viele andere Fragen auf, die wir vielleicht auch bei einer anderen Gelegenheit studieren können. A. Mauerhofer zählt auf seinem Band die Zeichen der Zeit auf, besonders nach Matthäus 24, und sagt dann, dass das Zeichen aller Zeichen die Staatsgründung Israel sei. Jesus soll die Staatsgründung der Juden als wichtigstes Zeichen des Endes angegeben haben. Und wo soll Jesus das gesagt haben? In Matthäus 24, Vers 32. Wir hören jetzt das Band, diese Passage auf dem Band von A. Mauerhofer. Hört gut hin, was er über Matthäus 24, Vers 32 sagt.
Zeichen aller Zeichen, der eigentliche Hinweis auf das Kommen Jesu, ist die Staatswerdung Israels. Auf dieses eigentliche Zeichen ging ich im vorangehenden Vortrag ein. Israel, welches uns zeigt, dass die Zeiten der Heiden zum Ziele gekommen ist zugleich auch ein Hinweis darauf, dass Jesus nun bald kommen wird. So sagt es uns Jesus selbst in Matthäus 24, 32. An dem Feigenbaum, damit ist Israel gemeint, lernet ein Gleichnis. Wenn sein Zweig jetzt saftig wird und Blätter gewinnt, also wenn Israel wieder zu einem Volk wird, dann wisset, dass der Sommer nahe ist, das heißt, dass ich bald wiederkomme.
Wer gibt uns das Recht zu sagen, der Feigenbaum sei Israel? Und mit dem Grünen des Feigenbaums habe Jesus die Gründung und das Gedeihen des heutigen jüdischen Staates gemeint? Schauen wir uns doch den Zusammenhang näher an. Jesus zählt in Matthäus 24 die Nöte der Endzeit auf. Am meisten spricht er über die vielen falschen Propheten als Zeichen der Endzeit. Er warnt vor falschen Vorstellungen über seine Wiederkunft und sagt dann, im Vers 30 und 31, wie sein Kommen sein wird. Alle Geschlechter auf Erden werden sehen, wie Jesus mit Macht und Herrlichkeit kommt. Nach diesem Höhepunkt von Vers 30 und 31 erteilt Jesus ernste Mahnungen zur Bereitschaft. Er sagt als erstes, wenn der Feigenbaum Blätter gewinnt. Wenn wir die Parallelstelle dazu lesen, schreibt euch doch dazu zu Matthäus 24, Vers 32, Lukas 21, Vers 29. Schreibt das in eure Bibel. Wenn der Feigenbaum Blätter gewinnt und nach Lukas 21, 29, wenn der Feigenbaum Blätter gewinnt und alle anderen Bäume Blätter gewinnen. Also wenn die Bäume grün werden, wenn alle anderen Bäume auch grün werden, dann weiß man, dass der Sommer nahe ist. Und dann fährt er fort im Vers 33. Also, wenn ihr dies alles seht, was? Das, was er vom Anfang von Kapitel 24 bis zu Vers 29 als Zeichen der Zeit erklärt hat. Wenn ihr das alles seht, so wisset, dass es nahe vor der Türe ist. Es braucht allerhand Fantasie, nur schon auf den Gedanken zu kommen, zu behaupten, dass Jesus mit dem Feigenbaum Israel gemeint habe. Aber solche Auslegungen braucht man, weil es im ganzen Neuen Testament keinen einzigen Vers gibt, der die heutige Israel-Auslegung, wie sie A. Mauerhofer vertritt und verkündigt, unterstützt. Und wenn es keine solchen Stellen hat, muss man halt welche erfinden. Warum nennt Jesus ganz besonders den Feigenbaum? Weil der Feigenbaum zuerst die Früchte bekommt und erst sehr spät, also ganz nahe vor dem Sommer, die Blätter erhält. Wenn der Feigenbaum, denkt an Lukas 21 und alle anderen Bäume, Blätter bekommen, dann ist der Sommer bald da. Wenn sich die Zeichen der Zeit erfüllen, dann kommt bald die Wiederkunft Jesu in Kraft und Herrlichkeit, wie sie in Vers 30 und 31 geschrieben wird. Außer der Voraussage Jesu, dass es am Ende vor seiner Wiederkunft viele falschen Propheten geben wird, gibt es für mich keine Erklärung, wie man dazu kommen konnte, zu sagen, der Feigenbaum in Matthäus 24, Vers 32 sei Israel. Wenn in der Bibel mit dem Feigenbaum wirklich Israel gemeint wäre, warum lässt man dann außer Acht, was in Matthäus in den vier Kapiteln 20 bis 23 über Israel geschrieben steht und dass Jesus in diesem Zusammenhang von einem Feigenbaum spricht, der vollständig zerstört wird und in Ewigkeit nie mehr Frucht bringt? Ihr könnt dazu euch die Stellen merken, Matthäus 21, Vers 19, Lukas 13, Vers 6, Markus 11, Vers 14 und 20. Lest diese Stellen einmal in verschiedenen Übersetzungen. Und ich glaube schon eher, dass Jesus hier von Israel gesprochen hat, wenn man den Zusammenhang dieser vier Kapitel studiert. Aber in Matthäus 24 ist nichts von Israel die Rede, sondern wenn der Feigenbaum und alle anderen Bäume Blätter bekommen, dann dürft ihr wissen, dass der Sommer nahe ist. Der nächste Text auf der Kassette von A. Mauerhofer ist Lukas 21, Vers 24. Wir wollen jetzt zuerst Lukas 21, Vers 24 miteinander lesen. Da heißt es, und sie werden fallen durch des Schwertes Schärfe und gefangen geführt werden unter alle Völker, und Jerusalem wird zertreten werden, also es ist von der Zerstörung Jerusalems die Rede im Jahr 70 nach Christus, und den Heiden werden von den Heiden, bis dass die Zeit der Heiden erfüllt sein wird. Also Jerusalem wird zertreten werden, bis die Zeit der Heiden erfüllt sein wird. Und nun hören wir gut, was A. Mauerhofer in dieser Stelle alles sieht, was er aus diesem Text alles herausliest.
Nun spricht Armin Mauerhofer zu Ihnen.
Lieber Hörer, ich möchte ein Wort Jesu aus Lukas 21, 24 an den Anfang dieser Botschaft stellen. Hier steht geschrieben, und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen, und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Jesus sagt uns mit diesen Worten, dass Israel in der Weltgeschichte eine ganz besondere Bedeutung zukommt. An diesem Volk lässt sich nämlich, nach der Aussage Jesu, gewissermaßen die Weltzeit ablesen. Israel ist, wie wir sehen, ein ganz besonderes Volk auf dieser Erde. Es ist nicht nur politisch Brennpunkt der Welt, sondern, wie das eben gelesene Wort von Jesu zeigt, auch theologisch. Jesus greift nun in seinem Wort das ich zu Beginn gelesen habe, aus all diesen betrachteten Ereignissen nur das Letzte heraus, nämlich die Sammlung Israels aus der Völkerwelt und die mit ihr verbundene Zurückeroberung Jerusalems, die im Jahre 1967 im Sechstagekrieg geschah. Diesen Ereignissen, die politisch sicherlich erwähnenswert sind, weist Jesus in seinem Wort eine überaus große theologische Bedeutung zu, indem er sagt, diese Ereignisse sind nichts anderes als ein Hinweis darauf, dass der Heidenzeit erfüllt ist, dass die Zeit der Heiden zum Ziel, zum Ende gekommen ist. Die Heidenzeit findet ihr Ende mit dem ersten Kommen Jesu, auf welches ich in der anderen Botschaft eingegangen bin.
Auch wir glauben, dass wenn der Heidenzeit erfüllt ist, dass dann die Wiederkunft Christi stattfindet. Aber wo hat nun Jesus gesagt, dass wenn der Heidenzeit abgelaufen ist, dass dann wieder der Judenzeit beginnt, eine Zeit, in welcher die Juden den Heiden das Evangelium verkündigen? So etwas steht mit keinem Wort in der Bibel und schon gar nicht in dem Text Lukas 21, Vers 24. Mir ist es einfach ein Rätsel, wie man das und vieles anderes in diesen Text hineinlesen kann. Wenn der Heidenzeit erfüllt ist, dann findet die Wiederkunft Christi statt. Dann geschieht das, was wir in Matthäus 24, Vers 31 haben, 30 und 31. Und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohn am Himmel, und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen kommen des Menschensohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird senden seine Engel mit hellen Posaunen, und sie werden sammeln seine Auserwählten von den vier Winden, von einem Ende des Himmels zu dem anderen. Haben wir uns gut gemerkt? Alle Geschlechter auf Erden werden sehen kommen des Menschensohn. Lesen wir eine weitere Stelle. 1. Thessalonicher 4, Vers 15 bis 18. Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und überbleiben auf die Zukunft des Herrn, werden denen nicht zuvorkommen, die da schlafen. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christo werden auferstehen zuerst. Danach wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihnen hingerückt werden, in den Wolken dem Herrn entgegen in der Luft, und werden also bei dem Herrn sein alle Zeit. Auch diese Stelle gilt für alle Menschen. Oder dann schlagen wir eine andere Stelle auf. 1. Korinther 15. Wir haben so viele Texte, die ganz eindeutig zeigen, dass wenn Jesus wiederkommt, wenn der Heidenzeit abgelaufen ist, dann die Ernte, das Ende der Welt kommt. 1. Korinther 15, 51 und 52. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Nicht nur die Heidenchristen, auch die Judenchristen, alle. Und dasselbe plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune schallen, und die Toten werden auferstehen unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Lesen wir auch Matthäus 25. Da haben wir die Verse 31 bis 34. Da heißt es, wenn aber des Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit und werden vor ihm fast alle Völker versammelt werden. Habe ich richtig gelesen? Und werden vor ihm alle Völker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, gleich als ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommet her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Und den Bösen wird er sagen, Vers 41, Matthäus 25, 41, dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht hin vor mir, ihr Verfluchten, in das Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Und sehr interessant ist auch der letzte Vers, wo Jesus das Kapitel zusammenfasst. Das ist eigentlich seine letzte Rede, die er hält, bevor er seine Leiden ankündigt. Und der letzte Vers in Matthäus Evangelium, der vor all diesen letzten Ereignissen aufgeschrieben wurde. 25, 46. Und sie werden in die ewige Pein gehen, aber die Gerechten in das ewige Leben. Oder dann könnten wir auch Matthäus 13 aufschlagen. Hier spricht Jesus auch über dasselbe Ereignis. Und ich glaube, er lässt nichts offen, er zeigt uns ganz klar, was geschieht, wenn er wiederkommt. Vers 30. Lasset beides miteinander wachsen bis zu der Ernte. Und um der Erntezeit will ich den Schnittern sagen, sammelt zuvor das Unkraut und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne, aber den Weizen sammelt in meine Scheune. Und jetzt erklärt er etwas später das Gleichnis. Vers 39 bis 43. Der Feind, der sie sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Haben wir das gut gehört? Die Ernte, also wenn Jesus wiederkommt und die Gläubigen zu sich nimmt, die Ernte ist das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird auch am Ende dieser Welt es gehen. Des Menschensohn wird seine Engel senden, sie werden sammeln aus seinem Reich alle Ärgernisse und die da Unrecht tun, und werden sie in den Feuerofen werfen, da wird sein Heulen und Zähne klappen. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Also wenn Jesus kommt, ist die Gnadenzeit abgelaufen, gibt es nur Schafe und Böcke. Da steht nirgends etwas in der Bibel, dass dann die Juden wieder zu evangelisieren beginnen und dann wieder die Heiden zu evangelisieren beginnen. Da steht gar nichts drin, sondern wenn der Heidenzeit erfüllt ist, wenn diese Zeit abgelaufen ist, dann gibt es keine Umkehr mehr, auf die eine, weder auf die andere Seite. Er sagt in Matthäus 13, Vers 48, vom Netz, wenn es aber voll ist, so ziehen sie es heraus an das Ufer, sitzen und lesen die Guten in ein Gefäß zusammen, aber die Faulen werfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt gehen, also wenn der Heidenzeit erfüllt ist. Die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten scheiden und werden sie in den Feuerofen werfen, da wird sein Heulen und Zähne klappen. Es gäbe noch andere Stellen, die wir lesen könnten. Ich denke Johannes 14, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Wenn ich hingehe, so will ich wiederkommen, um euch zu mir nehmen, auf das ihr seid, wo ich bin. Also wenn der Heidenzeit erfüllt ist, kommt Jesus und nimmt alle gläubigen Juden und Heiden zu sich, alle an ihn Gläubigen. Bei einer anderen Gelegenheit können wir dann auch einmal über die 1000 Jahre sprechen, wovon in der Offenbarung Kapitel 20 die Rede ist. Auch diese 1000 Jahre sind so ein richtiges Wucherfeld der falschen Propheten. Aber nun wollen wir zurück zu unserer Israel-Frage. Von Abraham, dem Gründer Israels, bis Jesus verstrichen rund 2000 Jahre. Alle Versuche Gottes mit diesem Volk, seinen Plan zu verwirklichen, schlugen fehl. Als dann Jesus in diese Welt kam, musste er den Juden sagen, das Reich wird von euch genommen werden. Ihr könnt das lesen. Ich habe schon darauf hingewiesen, auf die Kapitel Matthäus 20 bis 23. Lest die vier Kapitel mal gut durch. Aber da in Kapitel 21, Vers 43 sagt Jesus, darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben, das seine Früchte bringt. Trotzdem blieb den einzelnen Juden der Weg offen, Jesus als ihren Erlöser anzunehmen. Unzählige Juden in allen Jahrhunderten haben dieses Heil ergriffen. Auch heute gibt es immer wieder Juden, die das Heil in Jesus finden. Nachdem den Juden das Reich weggenommen wurde, nahm Gott viele an ihn gläubige Juden und an ihn gläubige Heiden, um der Welt die Erlösungsbotschaft zu bringen. Nicht mehr das Volk Israel, sondern an Jesus gläubige Juden und Heiden verkündigen nun bald 2000 Jahre lang die Rettungsbotschaft. Dieses Verkündigen hört vielleicht schneller auf, als wir glauben. Darin kann ich Herrn Mauerhofer nur zustimmen, wenn er auf dem Band so ernst warnt, dass die Zeichen der Zeit auf das Ende hinweisen. Die Zeichen der Zeit künden die Wiederkunft Christi an. Der große Moment, an dem Jesus gewaltig ins Weltgeschehen eingreifen wird und seine Verheißungen in Erfüllungen gehen, kommt bald. Dass dann aber für die Juden, die hartnäckig Jesus verleugnet haben, noch einmal eine Heilszeit anbricht, davon steht in der Bibel kein einziges Wort. Nun hat man, weil es im Neuen Testament keine Hinweise für die Israel-Theorie gibt, auf das Alte Testament gegriffen und von dort Texte aus dem Zusammenhang gerissen, um das, wovon das Neue Testament nichts weiß, doch noch biblisch zu untermauern. A. Mauerhofer verwendet auf seiner Kassette drei Stellen aus dem Alten Testament, um zu zeigen, dass die Sammlung der heutigen Juden in Palästina mit biblischer Prophetie zu tun hat. Eine Stelle nimmt er aus Jeremia und zwei aus dem Buch Hesekiel. Hören wir nun, was er aus Jeremia nimmt.
Am 14. Mai 1948 wurde der Staat Israel proklamiert. Das englische Mandat war damals abgelaufen und die UNO verabschiedete eine Resolution, dass dieses Land den Juden gehören solle. Dies kam aus dem Wiedergutmachungsgedanken heraus, denn eben hatte man damals vernommen, wie viele Juden in der Nazizeit umgebracht wurden. Zugleich war dies aber auch eine längst prophezeite Entscheidung. Lesen wir nur in Jeremia 29,14, wo steht, und ich werde mich von euch finden lassen, spricht Jahwe. Und ich werde eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht Jahwe. Und ich werde euch an den Ort zurückführen, von wo ich euch weggeführt habe.
Nun möchte ich eine Frage stellen. Darf man nun einen solchen Text einfach auf unsere Zeit anwenden? Lesen wir den Vers im Zusammenhang, dann kann jedermann erkennen, um was es hier geht. Wir lesen also jetzt nicht nur Jeremia 29, Vers 14, sondern von Vers 10 bis 14. Denn so spricht der Herr, wenn zu Babel 70 Jahre aus sind, so will ich euch besuchen und will mein gnädiges Wort über euch erwecken, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn so ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will euer Gefängnis wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, dahin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wiederum an diesen Ort bringen, von dem ich euch habe lassen wegführen. Israel war in der 70-jährigen babylonischen Gefangenschaft, und durch diese unter viele Völker zerstreut. Und da ist nun in Jeremia 29, Vers 14 die Verheißung, dass sie aus dieser babylonischen Gefangenschaft, wenn sie Buße tun, wieder zurückkehren dürfen. Es ist wunderbar, wie sich das erfüllt hat, wie dann die Israeliten, die Juden aus diesen ganzen Ländern, in die sie zerstreut waren, wieder zurückkamen. Darf man nun heute, nach 2500 Jahren, das, was sich damals erfüllt hatte, wieder lesen und sagen, das ist die Verheißung für die heutige Zeit, das erfüllt sich jetzt? Die Geschichte Esthers, die sogar nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft geschrieben wurde, zeigt, dass die Juden durch die babylonische Gefangenschaft in über 100 Länder, also in alle Welt, zerstreut waren. Dazu vielleicht Esther 1, Vers 1 und Kapitel 9, Vers 9 lesen. Zu solch bedenklichen Bibelauslegungen, wie wir sie eben von A. Mauerhofer gehört haben, gelangt man, wenn man das Wort Gottes nimmt und Texte sucht, die ein menschliches Konzept stützen sollen. Die ganze Israel-Theorie ist nicht biblisch begründet und in krassem Widerspruch zur Lehre Jesu und der Apostel über Israel. Merken wir uns den Grundsatz. Die Prophezeiungen müssen immer in ihrer Zeit, in ihrem Zusammenhang, aber auch im Zusammenhang mit anderen Prophezeiungen betrachtet werden. Und jetzt kommen wir zu einem zweiten ganz wichtigen Grundsatz. Wenn wir nämlich schon im Jeremia sind, lesen wir Jeremia 18, Vers 7 bis 10. Streicht euch auch diesen Text an und merkt ihn gut, wo er steht. Jeremia 18, Vers 7 bis 10. Plötzlich rede ich wieder ein Volk und Königreich, dass ich es ausrotten, zerbrechen und verderben wolle. Wo sich's aber bekehrt von seiner Bosheit, da wieder ich rede, so soll mich auch reuen das Unglück, das ich ihm gedachte zu tun. Und plötzlich rede ich von einem Volk und Königreich, das ich's bauen werde. So es aber Böses tut vor meinen Augen, dass es meiner Stimme nicht gehorcht, so soll mich auch reuen das Gute, das ich ihm verheißen hatte zu tun. Solche Aussagen begegnen uns immer wieder im Zusammenhang mit den alttestamentlichen Prophezeiungen. Die Erfüllung der Verheißung ist oft an den Gehorsam des Menschen gebunden. Eine Verheißung aus dem Buch Hesekiel möchte ich euch in diesem Zusammenhang vorlesen, und ihr werdet sehen, dass an Israel diese Verheißung nie erfüllt wurde und auch nicht mehr erfüllt werden kann, einfach weil sie nicht gehorsam waren. In Hesekiel 39, Vers 28 heißt es: Also werden sie erfahren, dass ich der Herr ihr Gott bin, der ich sie habe lassen unter die Heiden wegführen und wiederum in ihr Land versammeln und nicht einen von ihnen dort gelassen habe. Und dabei wissen wir, dass der größere Teil der Juden dort geblieben ist in diesen Ländern und dann in diesen Völkern untergegangen ist. Hat sich Gott geirrt? Nein, aber die Verheißung war an eine Bedingung geknüpft. Hätte Israel gehorcht, dann wären alle wieder zurückgekehrt. Aber Gott konnte seine Verheißung nicht erfüllen, weil sie eben ungehorsam waren. Nun gehen wir zu den zwei Stellen, die der Sprecher auf dem Band aus dem Buch Hesekiel angeführt hat.
Aus Hesekiel 34, 13, wo gesagt wird, und ich werde sie herausführen aus den Völkern und sie aus den Ländern sammeln und sie in ihr Land bringen, und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und an allen Wohnplätzen des Landes. Zwei Völker zogen in die Verbannung der Völkerwelt. Ein Volk kehrt heute zurück. Dies ist die Erfüllung der Prophezeiung Hesekiels, die er in seinem 37. Kapitel in den Versen 15 bis 22 aufgeschrieben hat. Aus diesen Versen möchte ich Vers 22 herausgreifen. Hier steht, und ich werde sie zu einer Nation machen im Lande auf den Bergen Israels, und sie werden allesamt einen König zum König haben, und sie sollen nicht mehr zu zwei Nationen werden und sollen sich fortan nicht mehr in zwei Königreiche teilen.
Wir stellen uns nun die Frage, wann hat Hesekiel geschrieben? Lesen wir zuerst Kapitel 40, Vers 1 und 2. Im 25. Jahr unserer Gefangenschaft, im Anfang des Jahres am 10. Tage des Monats, im 14. Jahr, nachdem die Stadt geschlagen war, eben an diesem Tage kam des Herrn Hand über mich und führte mich dahin. Durch göttliche Gesichte führte er mich ins Land Israel und stellte mich auf einen sehr hohen Berg. Also wann? Im 25. Jahr unserer Gefangenschaft. Die Verse, die der Herr Mauerhofer bringt, wurden noch früher, also am Anfang der 70-jährigen Gefangenschaft geschrieben. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir sie nochmals lesen. Hesekiel 34, Vers 13. Ich will sie von allen Völkern ausführen und aus allen Ländern versammeln und will sie in ihr Land führen und sie will sie weiden auf den Bergen Israels und in allen Auen und auf allen Angern des Landes. Und dann Kapitel 37, Vers 21 und 22. Und sollst zu ihnen sagen, so spricht der Herr, siehe, ich will die Kinder Israel holen aus den Heiden, dahin sie gezogen sind, und will sie allenthalben sammeln, und will sie wieder in ihr Land bringen, und will ein Volk aus ihnen machen im Lande auf den Bergen Israels, und sie sollen allesamt einen König haben, und sollen nicht mehr zwei Völker, noch zwei in zwei Königreiche zerteilt sein. Was Gott damals, vor 2500 Jahren, für die damalige Zeit prophezeit hat, darf doch nicht einfach auf heute übertragen werden. Warum überträgt man eigentlich die vielen negativen Voraussagen, die Gott in alter Zeit über Israel aussprach, nicht auf unsere Zeit? Ich möchte nur nicht weiter ausholen, denn da müsste man noch sehr vieles sagen. Ich hoffe aber, dass euch dies eine Anregung ist, euch in diese Frage zu vertiefen, und vielleicht ist euch auch meine Kassette mit dem Thema Israel in neutestamentlicher Sicht eine Hilfe. Hört euch diese Kassette in Ruhe einmal an. Ich behandle besonders auch Römer 11. Merkt euch dann die vielen klaren Bibelstellen, die ich angegeben habe, gut. Wir müssen die Bibel in ganz anderem Ausmaß als bisher studieren. Wir sollten keine Lehre annehmen, wenn sie nicht ganz eindeutig in Gottes Wort verankert ist. Ich werde euch also allen diese Kassette geben und ich hoffe, dass jeder sich Zeit nimmt, Israel in neutestamentlicher Sicht gut zu studieren. Gott will ein Volk auf Erden haben, welches die Bibel als Richtschnur des Glaubens hochhält. Gott wartet auch auf euch, dass ihr eure Zeit ihm weiht. Nochmals muss die ganze biblische Wahrheit der Welt verkündigt werden. Und ich rufe ganz besonders euch Junge auf, schenkt euer Leben ganz Gott und helft mit, die Wahrheit zu verkündigen, wie sie in Gottes Wort zu finden ist. Und nun wollen wir, nachdem wir diese drei Gebiete miteinander behandelt haben, noch etwas tun. Die anderen Fragen kommen ein anderes Mal dran, aber wir wollen jetzt noch miteinander aus dem Buch Der große Kampf, aus dem Kapitel Die Bibel, eine Schutzwehr, einige Abschnitte lesen. Da sind so ernste, eindringliche Mahnungen drin, die uns zeigen, dass wir nur eine Wahrheit annehmen sollen, wenn sie in der Bibel wirklich verankert ist, dass wir nicht auf Menschen hören sollen, sondern dass wir fleißig Gottes Wort studieren müssen. Der große Kampf, Kapitel Die Bibel, eine Schutzwehr. Ja, nach dem Gesetz und Zeugnis werden sie das nicht sagen, so werden sie die Morgenröte nicht haben. Dem Volk Gottes wird die Heilige Schrift als Schutz gegen den Einfluss falscher Lehrer und gegen die trügerische Macht der Geister der Finsternis vor Augen gestellt. Satan wendet jede mögliche List an, die Menschen zu hindern, sich Kenntnisse aus der Bibel anzueignen, denn deren deutliche Aussagen enthüllen seine Täuschungen. Ich lese den Satz nochmals. Satan wendet jegliche mögliche List an, die Menschen zu hindern, sich Kenntnisse aus der Bibel anzueignen. Und ich glaube, dass wir da auf der Hut sein müssen, dass wir unsere Zeit nicht mit Vergnügen, mit Fernsehen, mit Geschäftigkeit und weiß was füllen, dass wir für Gottes Wort keine Zeit mehr haben. Es heißt hier weiter, bei jeder Wiederbelebung des Werkes Gottes wird der Fürst des Bösen zu größerer Betriebsamkeit angespornt. Nun gelten seine äußersten Anstrengungen einem letzten Kampf gegen Christus und seine Nachfolger. Die letzte große Täuschung wird sich bald vor uns entfalten. Der Antichrist wird seine erstaunlichen Werke vor unseren Augen ausführen. Das Nachgebildete wird dem Echten so genau gleichen, dass es unmöglich sein wird, beide zu unterscheiden, außer durch die Heilige Schrift. Mit ihrem Zeugnis muss jede Behauptung und jedes Wunder geprüft werden. Also mit dem Zeugnis der Heiligen Schrift muss jedes Wunder geprüft werden. Ich habe jetzt gerade vor einigen Tagen etwas erlebt und ich möchte euch das kurz erzählen. Ich habe von einer katholischen Schwester, von einer Nonne, einen Brief bekommen. Diese Schwester studiert schon lange die Bibel, wir kennen uns schon seit einiger Zeit, sie war auch schon einige Male bei uns und sie hat erstaunlicherweise diesen Sommer die Erlaubnis bekommen, einige Tage zu uns in die Ferien zu kommen. Wir haben eine sehr schöne Zeit miteinander verlebt. Aber wir haben fast die ganze Zeit miteinander die Bibel studiert. Und ich habe mit dieser Schwester diesmal hauptsächlich die Frage studiert, was geschieht, wenn der Mensch stirbt? Wir haben stundenlang diese vielen Texte miteinander studiert. Und ich habe gesehen, wie sie oft einen schweren Kampf hatte, und dann nochmals und nochmals den Text lesen musste, ob er wirklich auch in ihrer katholischen Bibel so steht. Und dann ging diese Schwester zurück ins Kloster für einige Wochen, bevor sie wieder in ihre Arbeit reiste, wo sie sonst wohnt. Im Kloster kam ein Wunderheiler aus dem Tessin, der hat dort unten mit Handauflegen Schwestern geheilt, die dort unten waren für einige Zeit. Und nun kam er ins Mutterhaus, in dieses Kloster und hat viele Schwestern mit Handauflegen gesund gemacht. Diese Schwester, die bei mir war, bei uns war, hatte gerade eine kleine Entzündung am Arm und so riet ihr eine andere Schwester, auch zu diesem Heiler zu gehen. Aber nachdem wir all diese Sachen miteinander studiert hatten, war sie sehr skeptisch und wollte zuerst ablehnen, aber die Schwester riet ihr ganz ernstlich, das sei eine gute Sache, sie soll doch gehen. Und nun hat mir diese Schwester geschrieben, was sie erlebt hat. Bevor sie zu diesem Heiler ging, ging sie in ihr Büro oder in ihr Zimmer und hat dort ganz ernsthaft gebetet, dass Gott sie bewahren möchte, wenn da eine böse Macht am Wirken sei. Und dann hat sie noch etwas gebetet. Sie hat gesagt, Herr Jesus, zeige mir ganz deutlich, ob dieser Mann mit Gott zusammenarbeitet oder ob eine andere Macht am Wirken ist. Sie hat auf den Knien gerungen, dass Jesus ihr Klarheit geben möchte. Und dann ist sie gegangen. Und währenddem der Mann mit seiner Hand über sie strich da an dieser wunden Stelle, hat sie die ganze Zeit gesagt, Jesus, 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 Jesus. Und als dann alles vorbei war, sie hat nichts gespürt, weder Heilung noch etwas Böses, als sie dann das Zimmer verließ, hat sie gedacht, ja, komisch, jetzt weiß ich doch nicht, ob es etwas Gutes oder Böses ist. Aber gerade vor er gehen wollte, sagte der Mann, Schwester, ich muss Ihnen etwas sagen. Ein Medium hat diesem Mann vor 2 Jahren mitgeteilt, dass er mit seinen Wunderheilungen großen Erfolg haben werde. Die Schwester hat gefragt, ja, ein spiritistisches Medium? Der Mann sagt, ja, über die Toten hat er diese Mitteilung bekommen. Und sofort war dieser Schwester klar, welcher Geist hinter diesem Mann stand. Sie hat dann auch die nötigen Schritte im Kloster unternommen und die anderen darüber aufgeklärt. Aber seht ihr, mit dem Zeugnis der Heiligen Schrift muss jede Behauptung und jedes Wunder geprüft werden. Und diese Schwester hat hier, nachdem wir miteinander die Bibel studiert haben, ein Prüfungsmerkmal gehabt und ganz klar gezeigt, dass das mit Spiritismus zu tun hat und nicht von Gott kommt. Alle Wunder und alle Wunderheiler dürfen nicht anhand ihrer Wunder und Zeichen beurteilt werden, sondern anhand der Heiligen Schrift. Und für diese Schwester, sie hat dann geschrieben, wie dankbar sie sei, dass wir vorher miteinander die Bibel studiert haben, denn sonst wäre sie wahrscheinlich auch ein Opfer dieser Verführung geworden. Jene, die versuchen, allen Geboten Gottes zu gehorchen, werden angefeindet und verlacht werden. Sie können nur in Gott standhalten, um die vor ihnen liegende Prüfung bestehen zu können. Müssen sie den Willen Gottes verstehen, wie er in seinem Wort offenbart ist. Sie können ihn nur ehren, wenn sie eine richtige Vorstellung seines Wesens, seiner Regierung und seiner Absichten haben und auch danach handeln. Nur wer seine Seele mit den Wahrheiten der Bibel gestärkt hat, wird den letzten großen Kampf überstehen. Habt ihr gut gehört? Nur wer seine Seele mit den Wahrheiten der Bibel gestärkt hat, wird den letzten großen Kampf überstehen. Jeder wird durch die an ihn gerichtete Frage geprüft: Soll ich Gott mehr gehorchen als den Menschen? Die entscheidende Stunde ist jetzt sehr nahe. Stehen unsere Füße auf dem Felsen des unvergänglichen Wortes Gottes? Sind wir vorbereitet, festzubleiben bei der Verteidigung der Gebote Gottes und des Glaubens an Jesus? Denke an Offenbarung 14, Vers 12. Vor der Kreuzigung erklärt der Heiland seinen Jüngern, dass er getötet werde und aus dem Grab wieder auferstehen würde, und Engel umgaben sie, um seine Worte ihren Herzen und Gemütern einzuprägen. Die Jünger aber erwarteten eine irdische Befreiung vom römischen Joch und konnten den Gedanken nicht ertragen, dass Jesus, der Mittelpunkt ihrer Hoffnung, einen schmachvollen Tod erleiden sollte. Die Worte, an die sie sich hätten erinnern sollen, entschwanden ihrem Gedächtnis, und als die Zeit der Prüfung kam, waren sie unvorbereitet. Jesu Tod zerstörte ihre Hoffnungen vollständig, als ob er sie nie auf sein Sterben hingewiesen hätte. So wird uns in den Weissagungen die Zukunft ebenso deutlich erschlossen, wie sie den Jüngern durch Christi Wort erschlossen wurde. Die Ereignisse, die mit dem Ende der Gnadenzeit und dem Vorbereitungswerk für die Zeit der Trübsal in Verbindung stehen, werden uns klar veranschaulicht. Aber Tausende haben ein Verständnis für diese wichtigen Wahrheiten, als wären sie ihnen nie offenbart worden. Satan wacht, um jeden Einfluss von ihnen abzulenken, der sie zur Seligkeit tauglich machen könnte. Dann wird die trübselige Zeit sie unvorbereitet finden. Und seht, gerade die Fragen, die wir miteinander in dieser Woche studiert haben, sind so wichtig, dass wir die Zusammenhänge kennen, dass wir nichts dazu tun, dass wir unsere eigenen Ideen auf die Seite tun und für alles ein klares »So spricht der Herr« verlangen. Ich lese weiter. Wenn Gott den Menschen so wichtige Warnungen sendet, dass der Prophet sie darstellt, wie heilige Engel sie verkündigen, die mitten durch den Himmel fliegen, dann verlangt er von jedem vernünftigen Wesen die Botschaft zu beachten. Die furchtbaren Strafgerichte, die gegen die Anbetung des Tieres und seines Bildes ausgesprochen wurden, sollten alle zu einem eifrigen Studium der Weissagung antreiben, damit sie erführen, was das Mahlzeichen des Tieres ist und wie sie vermeiden können, es anzunehmen. Aber die meisten Menschen haben taube Ohren für die Wahrheit und wenden sich den Fabeln zu. Der Apostel Paulus erklärt im Hinblick auf die letzten Tage, es wird eine Zeit sein, dass sie die heilsame Lehre nicht leiden werden. Diese Zeit ist jetzt da. Die Menge wünscht keine Bibelwahrheit, weil diese sich mit den Begierden des sündigen, weltliebenden Herzens nicht verträgt. Und Satan versorgt sie mit dem Blendwerk, das die Menschen lieben. Aber Gott will ein Volk auf Erden haben, das die Heilige Schrift und nur diese allein beibehält als Richtschnur aller Lehre und als Grundlage aller Reform. Die Meinungen gelehrter Männer, die Ergebnisse der Wissenschaft, die Glaubenssätze und Beschlüsse von Kirchenversammlungen, zahlreich und uneins wie die Kirchen, die sie vertreten, die Stimme der Mehrheit, weder das eine allein noch sie alle zusammen, können als Beweis für oder gegen irgendeinen religiösen Glaubenspunkt betrachtet werden. Ehe wir irgendeine Lehre oder Vorschrift annehmen, sollten wir ein deutliches »So spricht der Herr« als Beweis dafür verlangen. Satan ist ständig bemüht, die Aufmerksamkeit auf Menschen statt auf Gott zu richten. Er verleitet das Volk, Bischöfe, Geistliche und Theologieprofessoren als Führer zu betrachten, statt die Heilige Schrift zu erforschen, um ihre Pflichten zu erfahren. Wenn er dann den Verstand dieser geistlichen Führer beherrscht, kann er die Menge nach seinem Willen beeinflussen. Oh, ich kann nicht genug diese Worte unterstreichen. Ich erlebe es immer wieder, dass die Menschen auf andere Menschen hören, statt Gottes Wort so zu studieren, wie es sein sollte. Ich lese hier weiter. Als Christus kam, um Worte des Lebens zu verkündigen, hörte das gemeine Volk ihm gerne zu, und viele, sogar Priester und Obersten, glaubten an ihn. Aber die führenden Köpfe der Priesterschaft und die tonangebenden Männer des Volkes waren entschlossen, seine Lehren zu verdammen und zu verschmähen. Obwohl alle ihre Anstrengungen Anklagepunkte gegen ihn zu finden scheiterten, obwohl sie den Einfluss göttlicher Macht und Weisheit, der sein Wort begleitete, fühlten, blieben sie doch bei ihren Vorurteilen. Sie verwarfen die deutlichsten Beweise seines Messiasamtes, damit sie nicht gezwungen wären, seine Jünger zu werden. Die Widersacher Jesu waren Männer, die zu Ehren das Volk von Kindheit an gelehrt worden, deren Autorität sie sich bedingungslos zu beugen gewohnt war. Wie kommt es, fragten viele, dass unsere Obersten und weisen Schriftgelehrten nicht an Jesus glauben? Würden diese frommen Männer an ihn glauben, falls er Christus wäre? Der Einfluss solcher Lehrer war es, der die Juden dazu verleitete, ihren Erlöser zu verwerfen. Diesen Geist, der jene Priester und Obersten bewegte, bekunden auch jetzt noch viele, die von ihrer Frömmigkeit viel Aufhebens machen. Sie weigern sich, das Zeugnis der Heiligen Schrift hinsichtlich der besonderen Wahrheiten für diese Zeit zu prüfen. Sie verweisen auf ihre große Zahl, ihren Reichtum und ihre Volkstümlichkeit und blicken geringschätzig auf die Verteidiger der Wahrheit herab, die sie als wenige arme und unbeliebte Leute ansehen, die einen Glauben haben, der sie von der Welt trennt. Christus sah voraus, dass die ungebührliche Machtanmaßung, wie sie von den Schriftgelehrten und Pharisäern gerübt wurde, mit der Zerstreuung der Juden nicht aufhören würde. Er hatte einen prophetischen Blick für die Geschichte menschlicher Machterhebung zur Beherrschung des Gewissens zu, die zu allen Zeiten ein erschrecklicher Fluch für die Kirchen gewesen ist. Seine furchtbaren Strafreden gegen die Schriftgelehrten und Pharisäer sowie seine Warnungen an das Volk, diesen verblendeten Führern nicht zu folgen, wurden als Mahnung für die künftigen Geschlechter aufgezeigt. Die römische Kirche beschränkt das Recht, die Heilige Schrift auszulegen, auf die Geistlichkeit, gestützt darauf, dass diese allein imstande sei, Gottes Wort zu erklären, entzieht sie die Bibel dem gewöhnlichen Volk. Wenn auch die Reformation allen Menschen die Heilige Schrift gab, so hindert doch der gleiche Grundsatz, den Rom geltend machte, viele in den protestantischen Kirchen daran, die Bibel für sich selbst zu studieren. Sie werden unterwiesen, ihre Lehren anzunehmen, wie die Kirche sie auslegt, und es gibt Tausende, die es nicht wagen, irgendetwas anzunehmen, das ihrem Glaubensbekenntnis oder den bestehenden Lehrsätzen der Kirche entgegengesetzt ist, sei es auch noch so deutlich in der Schrift offenbart. Obgleich die Bibel viele Warnungen vor falschen Lehren enthält, überlassen doch viele auf diese Weise die Bewahrung ihrer Seele der Geistlichkeit. Es gibt heute Tausende von sogenannten Christen, die keinen anderen Grund für ihren Glauben angeben können, als dass sie von ihren religiösen Führern so unterrichtet wurden. Sie lassen die Lehren des Heilandes beinahe gänzlich unbeachtet und setzen unbedingtes Vertrauen in die Worte der Prediger. Vor einiger Zeit habe ich am Radio einen Pfarrer am Sonntag eine Predigt halten gehört, und da hat er etwas Unmögliches gesagt. Ich habe ihm einen Brief geschrieben, und dann hat er mir geantwortet. Und was hat er gemacht in seiner Antwort? Ich habe ihn gebeten, mir aus der Bibel zu zeigen, wo in der Bibel so etwas gelehrt wird. Und er antwortet mir, ich solle doch einmal lesen, was der Professor sowieso zu dieser Frage sagt. Hier geht es weiter. Sind diese aber unfehlbar? Wie können wir unsere Seelen ihrer Führung anvertrauen? Es sei denn, dass wir aus Gottes Wort wissen, dass sie Träger des Lichtes sind. Mangelnder moralischer Mut, den von der Welt eingeschlagenen Weg zu verlassen, verleitet viele, den Fußstapfen gelehrter Männer zu folgen, und durch ihre Abneigung selbst zu forschen, werden sie hoffnungslos in den Ketten des Irrtums festgehalten. Sie sehen, dass die Lehren der gegenwärtigen Wahrheiten in der Bibel klar hervorgehoben sind, und sie fühlen die Macht des Heiligen Geistes, der ihre Verkündigung begleitet, und doch lassen sie sich durch den Widerstand der Geistlichkeit von dem Licht wegführen. Obwohl die Vernunft und das Gewissen überzeugt sind, wagen diese verblendeten Seelen nichts anders zu denken als der Prediger. Ihr persönliches Urteil und ihr ewiges Wohl werden dem Unglauben, dem Stolz und Vorurteil eines anderen geopfert. Auf mannigfaltige Weise wirkt Satan mit Hilfe menschlichen Einflusses, um seine Gefangenen zu binden. Er sichert sich ganze Scharen, indem er sie mit den seidenen Banden der Zuneigung an jene bindet, die Feinde des Kreuzes sind. Gleich wie viel mit wem man so verbunden sein mag, ob mit Eltern, Kindern, Ehegatten oder Freunden, die Wirkung ist die gleiche. Die Gegner der Wahrheit üben ihre Macht aus und beherrschen das Gewissen, und die unter ihrer Gewalt stehenden Seelen haben nicht genügend Mut oder sind nicht unabhängig genug, ihrem eigenen Pflichtgefühl zu gehorchen. Gerade das, was hier steht, gleich wie viel mit wem man so verbunden sein mag, Eltern, Kindern, Ehegatten, Freunden, die Wirkung ist die gleiche. Ich habe vor vielen Jahren einmal in der Nähe bei einer neuapostolischen Kirche bei der Arbeit eine Frau besucht. Sie merkte, dass ich Adventist bin, und dann kamen wir in ein Gespräch. Und ich habe dann dieser Frau versucht zu zeigen, dass das Heil allein in Jesus ist, dass es keinen anderen Weg gibt, als über Jesus gerettet zu werden. Ich habe ihr die Texte gezeigt, ich habe ihr vieles probiert zu zeigen, und sie kam zu dem Schluss, dass sie sehen musste, dass in ihrer Kirche etwas falsch gelehrt wird. Plötzlich sagt die Frau zu mir: Wissen Sie, Herr Dobler, eigentlich ist die Bibel ja nur toter Buchstabe. Wir haben lebendige Apostel. Wenn mein Mann heute Abend heimkommt, kann ich ihn über alle diese Fragen Auskunft bitten, und mein Mann ist Priester in dieser Kirche, und er gibt mir auf alles die biblische, die genaue Antwort, so wie Gott es will. Darum habe ich die Bibel eigentlich gar nicht nötig. Und wisst ihr, was ich in der Nachbarschaft noch zusätzlich erfahren habe? Dieser Mann kommt oft betrunken nach Hause. Und diese Frau stützt ihr Heil darauf, dass ihr Mann Priester ist in dieser Kirche, und was er sagt, ist für sie bindend. Das hat mich derart erschüttert. Jedes Mal, wenn ich diesen Abschnitt hier lese, er sichert sich ganze Scharen, indem er sie mit den seidenen Banden der Zuneigung an jene bindet, die Feinde des Kreuzes Christi sind, und dann eben von den Ehegatten und Kindern, an die sie gebunden sind. Jedes Mal, wenn ich diesen Abschnitt lese, muss ich an diese Frau, an diese Neuapostolin denken. Die Wahrheit und die Verherrlichung Gottes sind untrennbar miteinander verbunden. Es ist unmöglich, Gott durch irrige Ansichten zu ehren, wenn wir die Bibel zur Hand haben. Viele behaupten, dass es nicht darauf ankomme, was man glaube, wenn man nur recht lebe. Aber das Leben wird durch den Glauben geprägt. Wenn Licht und Wahrheit uns dargeboten werden und wir machen uns die Gnadengabe, sie zu hören und zu erkennen, nicht zunutze, so verwerfen wir diese Gabe im Grunde genommen. Wir ziehen die Finsternis dem Licht vor. Manchem gefällt ein Weg wohl, aber zuletzt bringt er ihn zum Tode. Unwissenheit ist keine Entschuldigung für den Irrtum oder die Sünde, wenn man jede Gelegenheit hat, Gottes Willen zu erkennen. Ein Wanderer kommt an eine Weggabelung. Ein Wegweiser zeigt, wohin jeder Weg führt. Lässt er ihn außer Acht und schlägt er den Weg ein, der ihm der Rechte zu sein scheint, so wird er sich doch höchstwahrscheinlich, mag er noch so aufrichtig dabei sein, auf dem verkehrten Weg befinden. Gott hat uns sein Wort gegeben, damit wir mit dessen Lehren vertraut werden und selbst wissen, was es von uns verlangt. Als der Schriftgelehrte zu Jesus kam mit der Frage, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe, verwies ihn der Heiland auf die Schrift, indem er sagte, wie steht im Gesetz geschrieben, wie liesest du? Die Unwissenheit kann weder alt noch jung entschuldigen, noch von der Strafe befreien, die die Übertretung des Gesetzes Gottes nach sich zieht, weil sie eine getreue Darstellung jenes Gesetzes sowie seiner Grundsätze und Anforderungen zur Hand haben. Gute Absichten genügen keineswegs, auch reicht es nicht hin, das zu tun, was man für recht hält oder was der Prediger für recht hält. Das Heil der Seele steht auf dem Spiel. Jeder muss für sich selbst in der Schrift forschen. Wie stark auch seine Überzeugung sein, wie zuversichtlich er auch glauben mag, dass der Geistliche wisse, was Wahrheit ist, er hat damit keine sichere Grundlage. Er besitzt eine Karte, die ihm genau den Weg der Reise nach dem Himmel bezeichnet, und er sollte deshalb nichts zu erraten suchen. Es ist die erste und höchste Pflicht jedes vernünftigen Wesens, aus der Heiligen Schrift zu lernen, was Wahrheit ist, und dann in diesem Licht zu wandeln und andere zu ermutigen, ihrem Beispiel zu folgen. Und jetzt hört gut, was es heißt. Wir sollten Tag für Tag fleißig in der Bibel forschen, jeden Gedanken wägen und Text mit Text vergleichen. Und mit Gottes Hilfe müssen wir uns selbst unsere Meinung bilden, da wir auch für uns selbst vor Gott Rechenschaft abzulegen haben. Ich erinnere an einen kurzen Satz, an einen kurzen Abschnitt, den ich euch schon einmal vorgelesen habe im Büchlein mit dem Evangelium von Haus zu Haus. Wer Gottes vollständige Waffenrüstung anlegt und der Erbauung und dem Gebet sowie dem Studium der Heiligen Schrift täglich etwas Zeit widmet, ist mit dem Himmel verbunden und übt einen heilsamen, umwandelnden Einfluss auf seine Umgebung aus. Ich lese weiter in Der große Kampf. Die in der Bibel so eindeutig offenbarten Wahrheiten sind in Zweifel und Dunkelheit gehüllt worden. Von gelehrten Männern, die unter der Vorspiegelung großer Weisheit zu besitzen lehren, dass die Heilige Schrift eine mystische, geheimnisvolle, geistliche Bedeutung habe, die in der angewandten Sprache nicht ersichtlich sei. Diese Männer sind falsche Lehren. Solchen erklärte Jesus, ihr irret darum, dass ihr nichts wisset von der Schrift noch von der Kraft Gottes. Die Sprache der Bibel sollte ihrer unverkennbaren Bedeutung gemäß erklärt werden, vorausgesetzt, dass nicht ein Symbol oder eine biblische Rede gebraucht ist. Christus hat die Verheißung gegeben, so jemand will des Willen tun, der wird inne werden, ob diese Lehre von Gott sei. Wenn die Menschen die Heilige Schrift nehmen wollten, wie sie wirklich lautet, wenn es keine falschen Lehrer gäbe, dann könnte eine Aufgabe erfüllt werden, die die Engel erfreut und Tausende und Abertausende, die jetzt im Irrtum wandeln, zur wahren Herde Christi brächte. Wir sollten beim Studium der Bibel alle unsere Geisteskräfte anwenden und den Verstand anstrengen, und die tiefen Dinge Gottes zu erfassen, soweit dies Sterblichen möglich ist. Doch dürfen wir nicht vergessen, dass die Fügsamkeit und Unterwerfung eines Kindes der richtige Geist zum Lernen ist. Schwierigkeiten im Bibeltext können nie auf dieselbe Weise überwunden werden, die bei der Ergründung philosophischer Fragen angewandt wird. Wir dürfen uns nicht mit jenem Selbstvertrauen an das Studium der Bibel begeben, mit dem so viele das Gebiet der Wissenschaft betreten, sondern mit einem andächtigen Vertrauen auf Gott und dem aufrichtigen Verlangen, seinen Willen zu erkennen. Wir müssen mit einem demütigen und gelehrigen Geist kommen, um Erkenntnis von dem großen Ich Bin zu erlangen. Haben wir den Satz, die beiden Sätze gut gehört? Wir dürfen uns nicht mit jenem Selbstvertrauen an das Studium der Bibel begeben, mit dem so viele das Gebiet der Wissenschaft betreten, sondern mit einem andächtigen Vertrauen auf Gott und dem aufrichtigen Verlangen, seinen Willen zu erkennen. Wir müssen mit einem demütigen und gelehrigen Geist kommen, um Erkenntnis von dem großen Ich Bin zu erlangen. Sonst werden böse Engel unseren Verstand so verblenden und unsere Herzen so verhärten, dass die Wahrheit keinen Eindruck mehr auf uns macht. Mancher Teil der Heiligen Schrift, den gelehrte Männer als ein Geheimnis hinstellen oder als unwichtig übergehen, ist voller Trost und Unterweisung für den, der in der Schule Christi gelehrt worden ist. Ein Grund dafür, dass viele Theologen kein klares Verständnis des Wortes Gottes haben, ist, dass sie vor der Wahrheit, die sie nicht ausleben wollen, ihre Augen verschließen. Ein katholischer Pfarrer hat mir einmal gesagt, als wir miteinander in der Bibel lasen und dann auf die Offenbarung kamen, »Au«, hat er gesagt, »vor der Offenbarung habe ich Angst. Die lese ich nicht.« Und wirklich, sie wird als geheimnisvoll hingestellt und sie ist es vielleicht, die uns am meisten Licht über die letzte Zeit gibt. Ein Verständnis der Bibelwahrheit hängt nicht so sehr von der Stärke des Urteilsvermögens ab, als von der Zielstrebigkeit seines Bemühens, dem ernsten Verlangen nach Gerechtigkeit. Und jetzt hört, was sie weiter sagt, Egeweit. Nie sollte die Bibel ohne Gebet studiert werden. Der Heilige Geist allein kann uns die Wahrheit der leicht verständlichen Teile einprägen und uns von dem Verdrehen schwer verständlicher Wahrheiten abhalten. Durch den Dienst himmlischer Engel werden die Herzen zubereitet, Gottes Wort so zu verstehen, dass wir von dessen Schönheit gefangen, durch seine Warnungen ermahnt und durch die Verheißungen ermutigt und gestärkt werden. Wir sollten das des Psalmisten bitte, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz zu unseren eigenen machen. Die Versuchungen erscheinen oft unwiderstehlich, weil sich der Versuchte wegen der Vernachlässigung des Gebets und des Studiums der Bibel nicht gleich der Verheißung Gottes zu erinnern und Satan mit den biblischen Waffen entgegenzutreten vermag. Aber Engel lagen sich um diejenigen, die willig sind, sich in göttlichen Dingen belehren zu lassen, und werden sie in der Zeit großer Not gerade an die Wahrheiten erinnern, deren sie bedürfen. Wenn der Widersacher kommen wird, wie ein Strom, wird der Geist des Herrn das Banier gegen ihn aufrichten. Jesus verhieß seinen Jüngern, aber der Tröster, der Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch erinnern all das, was ich euch gesagt habe. Aber die Lehren Christi müssen zuvor dem Gedächtnis eingeprägt worden sein, damit Gottes Geist sie zur Zeit der Gefahr in Erinnerung bringen kann. David sagt, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, auf dass ich nicht wider dich sündige. Und jetzt hört wieder ganz gut hin. Alle, die ihr ewiges Heil schätzen, sollten vor der Zweifelsucht auf der Hut sein. Die eigentlichen Grundpfeiler der Wahrheit werden angegriffen werden. Es ist unmöglich, von den Spötteleien, Spitzfindigkeiten und trügerischen, hinterlistigen Lehren des modernen Unglaubens verschont zu bleiben. Satan passt seine Versuchungen allen Klassen an. Die Ungebildeten überfällt er mit Gespött und Hohn, während er den Gebildeten mit wissenschaftlichen Einwendungen und philosophischen Gedankengängen gegenübertritt. Beides darauf berechnet, Misstrauen oder Geringschätzung gegen die Heilige Schrift zu erwecken. Selbst die unerfahrene Jugend maßt sich an, auf Zweifel an den wesentlichen Grundsätzen des Christentums anzuspielen. Und dieser jugendliche Unglaube, oberflächlich wie er ist, hat seinen Einfluss. Viele werden auf diese Weise dazu verleitet, über den Glauben ihrer Väter zu spotten und den Geist der Gnade zu schmähen. Manches Leben, das verhieß, Gott zur Ehre und für die Welt zum Segen gelebt zu werden, ist durch den giftigen Hauch des Unglaubens verderbt worden. Alle, die den prahlerischen Schlüssen menschlicher Vernunft vertrauen und sich einbilden, göttliche Geheimnisse erklären und ohne den Beistand der Weisheit Gottes zur Wahrheit gelangen zu können, sind in Satans Schlingen verstrickt. Wir leben in dem ernstesten Abschnitt der Geschichte dieser Welt. Das Schicksal der auf der Erde geschäftig dahintreibenden Menschenmassen steht im Begriff, entschieden zu werden. Unser eigenes zukünftiges Wohl und auch das Heil anderer Seelen hängt davon ab, welchen Weg wir jetzt einschlagen. Wir dürfen der Leitung des Geistes der Wahrheit, jeder Nachfolger Christi muss ernstlich fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wir müssen uns vor dem Herrn demütigen mit Fasten und Beten und viel über sein Wort, besonders über die Gerichtsszenen, nachdenken. Es gilt jetzt, nach einer tiefen und lebendigen Erfahrung in den göttlichen Dingen zu suchen. Wir haben keinen Augenblick zu verlieren. Rings um uns her geschehen Ereignisse von höchster Wichtigkeit. Wir befinden uns auf Satans bestrickendem Boden. Schlaf nicht, Wächter Gottes. Der Feind lauert in der Nähe, stets bereit, euch anzufallen und euch zu seiner Beute zu machen, falls ihr matt und schläfrig werdet. Viele befinden sich hinsichtlich ihrer wahren Lage vor Gott in Irrtum. Sie schätzen sich glücklich, dass sie gewisse böse Handlungen nicht begehen und vergessen die guten und edlen Taten, die Gott von ihnen verlangt, die sie jedoch unterlassen haben. Es genügt nicht, dass sie Bäume im Garten Gottes sind, sie müssen seinen Erwartungen entsprechen, indem sie Frucht tragen. Er macht sie verantwortlich für all das Gute, das sie durch seine sie stärkende Gnade hätten leisten können und nicht geleistet haben. In den Büchern des Himmels werden sie als solche eingetragen, die das Erdreich hindern. Doch selbst die Lage dieser Menschen ist nicht hoffnungslos. Für die, welche Gottes Barmherzigkeit gering geachtet und seine Gnade missbraucht haben, fleht noch immer das Herz des langmütigen Gottes der Liebe. Darum spricht er, wache auf, der du schläfst, steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. So seht nun zu, wie ihr vorsichtig wandelt, und kaufe die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Und jetzt kommt ein wunderbarer Abschnitt. Ich habe ihn schon oft gelesen, und ich bitte euch, hört jetzt noch gut hin, was da am Schluss des Kapitels steht. Wenn die Zeit der Prüfung kommt, werden die Menschen hervortreten, die Gottes Wort zu ihrer Lebensregel gemacht haben. Im Sommer erkennt man keinen wahrnehmbaren Unterschied zwischen den immergrünen und den anderen Bäumen. Wenn aber die Winterstürme kommen, bleiben die immergrünen Bäume unverändert, während die anderen ihren Blätterschmuck verlieren. So mag der Schein Christ jetzt von dem wahren Christen nicht zu unterscheiden sein. Aber die Zeit ist nahe, dass sich der Unterschied zeigen wird. Lasst erst Widerstand sich erheben, religiösen Fanatismus und Unduldsamkeit wiederum das Zepter führen und Verfolgung aufs Neue einsetzen. Dann werden die Halbherzigen und Heuchler wanken und ihren Glauben aufgeben. Der wahre Christ aber wird feststehen wie ein Fels, mit einem stärkeren Glauben, einer größeren Hoffnung als in den Tagen des Wohlergehens. Der Psalmist sagt, deine Zeugnisse sind meine Rede. Dein Wort macht mich klug, darum hasse ich alle falschen Wege. Wohl dem Menschen, der Weisheit findet, der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt und am Bach gewurzelt. Denn obgleich eine Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und sorgt nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Frucht. Ist das nicht ein wunderbares Kapitel? Und nun habe ich noch eine Bitte. Hört euch doch diese beiden Kassetten nochmals an. Schreibt euch die Texte an den Rand, damit ihr jederzeit diese Bibelstelle zur Hand habt. Und ich möchte sagen, was ich am Eingangs gesagt habe. Es gibt noch viele, viele andere Aspekte, die zu beachten sind. Und wenn ich irgendetwas gesagt habe, das nicht im Einklang mit Gottes Wort ist, dann beachtet das, was in der Bibel steht. Ich bete zu Gott, dass diese Stunden, die wir miteinander verbracht haben, dazu dienen, dass ihr fleißig in Gottes Wort studiert, dass ihr angeregt werdet, all diesen Fragen, die wir angedeutet haben, auf den Grund zu gehen. Möge Gott euer Studium reichlich segnen.